umgebracht. Mit einem Nervengift 200 Mal so stark wie Morphium, das die Atemmuskulatur lähmt und die Opfer qualvoll ersticken lässt. So sieht Außenminister Johann Wadephul die Umstände zum Tod des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Heute vor 2 Jahren ist er gestorben. Das Regime im Kreml beharrt weiter darauf, dass der Kritiker von Machthaber Putin eines natürlichen Todes gestorben sei. Allerdings hätten Nawalnys sterbliche Überreste laut Wadephul und etlicher seiner europäischen Amtskollegen Rückstände dieses besonders starken Gifts namens Epibalitin enthalten. So hat es der Außenminister am Wochenende gesagt, wobei nicht feststeht, wie die notwendigen Gewebeproben zur Untersuchung aus Russland rausgekommen sind. Anlässlich des 2. Todestags Nawalnys habe ich Janine Ullmann-Stieg, Expertin für Europa und Zentralasien bei Amnesty International in Deutschland, gefragt, welche Schritte notwendig wären, um glaubwürdig und international abgesichert zu untersuchen, was tatsächlich passiert ist.
Was die Bundesregierung und weitere Staaten Russland da vorgeworfen haben am Wochenende, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Also wir wissen auch, das ist nicht das erste Mal, dass solche Vorwürfe erhoben werden. Schon 2020 wurde Alexei Nawalny mit dem Nervengift Novichok vergiftet. Das ist ein Kampfstoff, der nach der Chemiewaffenkonvention strikt verboten ist. Und das ist eigentlich auch der Weg, den es jetzt hier zu gehen gilt. Also es gibt auf internationaler Ebene eben den Weg des Chemiewaffenabkommens. Russland ist da Vertragsstaat, das heißt verpflichtet, keine Chemiewaffen einzusetzen, Bestände zu zerstören und auch Verstöße gegen die Konvention zu verfolgen. Die Vergiftung einer Person mit einem Nervengift gilt als Einsatz einer chemischen Waffe und damit als Verstoß gegen Völkerrecht. Und hier ist die Organisation für das Verbot chemischer Waffen zuständig, an die sich die europäischen Staaten auch schon gewandt haben.
Russland wurde erst vor kurzem erneut vom Europäischen Gerichtshof wegen der unrechtmäßigen Inhaftierung Nawalnys verurteilt. Er kennt diese Urteile aber nicht an. Welche Bedeutung haben solche Entscheidungen dennoch?
Ja, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte war für die Menschen in Russland lange einer der letzten Schutzmechanismen gegen Menschenrechtsverletzungen, die sie erleben. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sind rechtlich bindend, werden aber, wie Sie gesagt haben, von Staaten wie Russland immer wieder missachtet. Nach Beginn der umfassenden Invasion der Ukraine 2022 ist Russland aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ausgetreten. Das heißt, also dieser Rechtsweg ist einfach gar nicht mehr da inzwischen. Das ist eine Tragödie für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Russland, weil sie eben nicht mehr sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden können, dessen Urteile eben doch eine wichtige Wirkung haben, auch wenn natürlich bei der Umsetzung wirklich Mängel zu beobachten sind.
Schauen wir nochmal auf die Situation derer, die eben eine andere Meinung haben als Präsident Putin und sein Regime. Sie haben ja 2022 das Verfahren gegen Alexei Nawalny schon als willkürlich und politisch motiviert eingeordnet. Welche Elemente dieses Prozesses standen für Sie exemplarisch für die systematische Vorgehensweise Russlands gegen Kritiker im Land?
Ja, wir sehen ganz klar, dass den russischen Behörden wirklich jedes Mittel recht ist, kritische Stimmen zu unterdrücken und zum Schweigen zu bringen. Nawalny war und ist hier natürlich ein besonders dramatischer und auch prominenter Fall. Wir haben seine Haftbedingungen wiederholt kritisiert. Er wurde über lange, lange Zeiträume unter wirklich schlimmsten Bedingungen in Einzelhaft gesteckt. Auch, dass er in ein sehr abgelegenes Gefängnis gebracht wurde, in einem Gefangenentransport, wo man tagelang nicht wusste, wo er sich aufhält. Das sind alles Muster, die wir leider eben auch in anderen Fällen beobachten. Generell geht die russische Führung mit aller Härte gegen Oppositionelle und AktivistInnen vor. Die Rechte auf Meinungs-, Vereinigungs-, Versammlungsfreiheit werden systematisch verletzt. Das haben wir jetzt gesehen, dass sich das auch nochmal sehr stark verschärft hat seit eben Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die gesamte Ukraine.
Die Europäische Union hat eine Reihe von Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Die scheinen aber bislang keine erkennbare Wirkung auf die Menschenrechtslage zu zeigen. Welche zusätzlichen Mittel wären aus Ihrer Sicht denn denkbar, um weiteren Druck auf die russische Führung auszuüben?
Ja, die internationale Gemeinschaft und auch die Bundesregierung ist einfach gefordert, hier weiter dran zu bleiben und die dramatisch schlechte Menschenrechtslage in Russland in aller Deutlichkeit zu kritisieren. Wichtig ist auch, dass wir klar machen, dass es gilt, eben an der Seite derjenigen zu stehen, die trotz allem für Freiheit und Menschenrechte in Russland eintreten. Also immer noch gibt es eben mutige Menschen, die unter größtem persönlichen Risiko in Russland sich unabhängig äußern, versuchen, ihre Meinung kundzutun, sich politisch engagieren. Hier gilt es so gut wie möglich zu unterstützen. Und das gilt natürlich auch für diejenigen, die das Land verlassen müssen und von hier versuchen, ihre Arbeit fortzusetzen, die wir zum Beispiel durch flexible Visa- und Aufenthaltsregelungen unterstützen können. Natürlich müssen auch Fälle von politisch Inhaftierten öffentlich angesprochen werden, sich öffentlich für Freilassung eingesetzt werden. Und auch wir als Zivilgesellschaft sind gefordert, also die Personen einfach nicht zu vergessen, die in Russland oft seit Jahren in Haft sitzen, vielleicht Briefe der Solidarität zu schreiben. Wir alle können dazu beitragen, dass diese Menschen nicht alleine stehen.
Da sagt Janine Ullmann-Stieg, Expertin für Europa und Zentralasien bei Amnesty International in Deutschland. Heute jährt sich der Todestag des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny zum zweiten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.